NDR Info.
Zeitzeichen. Stichtag heute.
9. September 1947. Die letzten jüdischen Exodus-Flüchtlinge landen in Hamburg.
The Exodus 1947, an old American Chesapeake Bay steamer, which took aboard 4500 Zionists bound for Palestine.
Das ist eine Geschichte von Holocaust-Überlebenden, die vor der Küste ihres Heimatstaates, in den sie einwandern wollen, nämlich das Land Israel, das noch nicht als Staat Israel existiert, stehen und nun zurück müssen auf die verhasste deutsche Erde. Und das ist natürlich eine Geschichte, die einen, würde ich sagen, nicht nur als Historiker, sondern auch als Mensch sehr emotional angeht.
This is a climax in the story of immigrant ships intercepted by the British while bringing Zionist refugees to Palestine.
Für Michael Brenner, Historiker an der Münchner Ludwig-Maximilians-Universität, beginnt die Geschichte dieses Flüchtlingsschiffes mit dem Ende des Zweiten Weltkriegs.
Sommer 1947. Mehr als 100.000 europäische Juden sitzen in Auffanglagern fest. Displaced Persons, ausgerechnet in Deutschland, im Land ihrer Mörder.
Eine der wesentlichen Ursachen war darin begründet, dass es nach 1945, also nach der Befreiung, noch gewalttätige Pogrome, also Ausschreitungen gegen Juden in Osteuropa, vor allem in Polen gab. Zum Beispiel im Juli 1946 wurden alleine in der polnischen Stadt Kielce über 40 Juden umgebracht. Und die Juden, die wenigen, die überlebt hatten, merkten erstmal, dass sie eigentlich in Polen nach dem Krieg nicht unbedingt willkommen waren.
Sie selbst nennen sich den Rest der Geretteten, Sheerit Hapleta.
Here in Austria, thousands of Jewish refugees are still homeless.
Als einziges, zumindest vorläufiges Ziel stellte sich für die meisten die amerikanische Zone Deutschlands dar.
But depending on UNRWA for most of the necessities of life.
UNRWA, die Hilfsorganisation der UNO, zählt im Sommer 1947 mehr als 700 Lager im ehemaligen Deutschen Reich.
Kein Land wollte sie haben, ihr Land nicht und die anderen auch nicht. Und selbst heute will die niemand haben, die noch am Leben geblieben sind. Jüdisches Fleisch ist billig, meine Dame. Es ist billiger als Rindfleisch und billiger als Heringe.
So spricht Ari Ben-Kanaan, Held des Spielfilms Exodus. Drehbuch und Romanvorlage stammen vom amerikanischen Autoren Leon Uris. Die Handlung hat allerdings nur wenig zu tun mit der wahren Geschichte der jüdischen Flüchtlinge von 1947.
Für die meisten galt doch, sie hatten das unvorstellbare Grauen überlebt, meistens als einzige ihrer Familien. Und gleichzeitig gab es so etwas wie eine Perspektive einer neuen Zukunft.
Eine Zukunft in Palästina. Jüdische Paramilitärs kämpfen dort seit Jahrzehnten um eine neue Heimat für ihr Volk. Vor allem die Haganah, der bewaffnete Arm der zionistischen Bewegung.
Von 1938 bis 1947 schleust die Haganah mehr als 100.000 europäische Juden ins gelobte Land.
Es war ein Agrarland,
erzählt einer dieser Einwanderer.
Das war ein primitives Land. Man musste sehr viel Idealismus haben, um das schön zu finden. Aber andererseits waren wir glücklich, dass wir nicht bei den Nazis sind.
25.000 Menschen sind in den Jahren der Verfolgung illegal nach Palästina gekommen. Denn die Mandatsmacht Großbritannien wacht streng über die Zahl der Einwanderer.
Sie wussten, wenn sie mehr Juden ins Land lassen würden, dann würde es Probleme unter der arabischen Bevölkerung geben. Das war keine einfache Rolle, die Großbritannien spielte. Im Endeffekt konnten sie es niemandem wirklich recht machen.
Mehr als 50 Flüchtlingsschiffe hat die Haganah während des Krieges nach Palästina geschickt.
In der Nacht vom 10. auf den 11. Juli 1947 verlässt die Exodus den Hafen von Sète in Südfrankreich. An Bord wahrscheinlich 4.554 Menschen, die meisten herausgeschleust aus den Auffanglagern für Displaced Persons.
Aber dieses Schiff soll den Verlauf der Geschichte für immer verändern. Die Haganah hat den maroden Dampfer von einem amerikanischen Schiffsfriedhof geholt für $60.000. Auf dem Rumpf steht der Name President Warfield. Erst auf dem Mittelmeer werden die Flüchtlinge ihr Schiff umbenennen.
We now have four destroyers circling us.
Vier britische Zerstörer haben uns bald auf hoher See umzingelt.
Big Bill Millman, der Steuermann.
On the fourth day out we get a minesweeper and cruiser Ajax.
Am vierten Tag noch ein Minenräumboot und der Kreuzer Ajax.
They would turn their loudspeakers to us.
Die Briten rufen über ihre Lautsprecher: Gebt auf, ihr habt keine Chance.
Give up, you don't stand a chance.
Nat Nadler, der Bordelektriker.
We turn our loudspeakers to them.
Darauf beschallen wir sie über unsere Lautsprecher mit Pomp and Circumstance.
Pomp and Circumstance.
Zwanzig Seemeilen vor der Küste Palästinas dann die Blockade. Die britischen Kriegsschiffe nehmen die Exodus in die Mitte.
Zwei Zerstörer haben das Schiff gerammt, von beiden Seiten.
Noah Klieger, damals 20, befreit aus dem KZ in Ravensbrück, jetzt Mitglied der Besatzung.
Im Bauch des Schiffes war eine Panik natürlich. Die haben gedacht, wir gehen jede Sekunde unter.
Die Passagiere der Exodus wehren sich. Sie feuern mit Kartoffeln und Konservendosen auf die britischen Matrosen. 4 Stunden dauert der Kampf.
Da haben sie zum ersten Mal geschossen. Und da hatten wir sofort 3 Tote und über 150 Verletzte. Das waren 2 junge Kerle, einer war 15. Und der dritte war Bill Bernstein, der erste Offizier. Den haben sie zu Tode geknüppelt.
Die amerikanische Journalistin Ruth Gruber sieht die Exodus wenig später vor Haifa.
It looked like a matchbox.
Das Schiff sah aus wie eine Streichholzschachtel, die in einen Nussknacker geraten war. Eines der 4 Decks war völlig zerstört. Mütter riefen nach ihren Kindern. Kinder rannten herum auf der Suche nach den Eltern.
Die Briten schleppen das Wrack in den Hafen.
Und als wir an Bord einliefen, haben wir ganz spontan die Atikwa, heute die Nationalhymne Israels, gesungen. Und draußen, hinter den Gittern des Haifa-Hafens, standen Tausende von Juden, Einwohnern der Stadt, die sich dann dieser Hymne anschlossen.
Die Welt ist Zeuge. Am nächsten Tag schon zwingen britische Soldaten die Passagiere nach Frankreich zurückzufahren. Eine Beobachterkommission der UNO sieht alles mit an, im Hafen von Haifa.
Und dann sind wir auf 3 Gefängnisschiffe gebracht worden. Am Bug hatten sie einen Käfig, einen richtigen Käfig. Für 700-800 Personen und im Bauch war noch ein Verlies, ein riesiges Ding für noch 700-800.
10 Tage später erreichen die erschöpften Flüchtlinge Port de Bouc in Südfrankreich. Aber fast alle weigern sich, von Bord zu gehen. Die Briten statuieren ein Exempel.
Sie haben uns vor Port de Bouc über 3,5 Wochen gehalten. Das war damals der heißeste Sommer in der Geschichte der Gegend überhaupt. Es waren über 40 Grad. Wir lagen da wirklich wie die Sardinen und ich will von sanitären Einrichtungen gar nicht mal reden. Wir hatten hochschwangere Frauen, die auch nicht von Bord gegangen sind.
Nach 8 Tagen in dieser Hitze hieß es, die Juden der Exodus müssen zurück nach Deutschland.
Sie haben den Kampf gegen die 4.500 Exodus-Leute verloren.
Die Journalistin Ruth Gruber darf mit an Bord eines der Gefängnisschiffe. Das Magazin Life wird ihre Fotos zeigen.
Junge Männer, nicht mehr abgemagert wie nach der Befreiung, sondern mit kräftigen Armen, hissten eine britische Flagge, die sie mit einem Hakenkreuz übermalt hatten. Und sie sagten, schaut auf unser schwimmendes Auschwitz.
And they said, go see our floating Auschwitz.
Am 8. September 1947 erreichen die 3 Gefängnisschiffe den Hamburger Hafen. genau 60 Tage, nachdem die 4.500 in See gestochen waren.
Um sich zu rächen, haben sie uns nach Hamburg gebracht und dort wurden wir von Bord getragen.
Bis zum nächsten Tag stemmen sich die letzten Gefangenen gegen ihr Schicksal. Am 9. September sind alle wieder auf deutschem Boden. Heute vor genau 65 Jahren.
Sogar mit 4 bis 5 englischen Militärpolizisten mit Maschinenpistolen haben die Leute zwangsweise, sogar Jugendliche oder Weibliche, haben sie an die Beine und an die Hände praktisch so rausgetragen, runtergeschleppt.
Benjamin Gruschka, damals Dolmetscher für die Engländer.
Und weiter verfrachtet auf die Lastwagen und mit einer vergitterten Ziege, die von Hamburg nach Peppendorf direkt reinkam. Und auf dem Weg von Peppendorf nach Amstau war die ganze Straße abgesperrt von Militärpolizei.
Der Exodus endet in 2 Lagern bei Lübeck. Für den Münchner Historiker Michael Brenner ein Skandal.
Man muss sich wirklich vor Augen halten, dass hier Menschen, die aus Deutschland raus wollten, weil Deutschland sie ja nun umbringen wollte, das waren Juden, die den Holocaust überlebt haben, dass die nun zurück, und zwar mit Gewalt, zurück auf deutschen Boden gebracht wurden. Und das ist schon etwas, das mir persönlich sehr nahe geht.
The world was so outraged.
Die Weltöffentlichkeit war außer sich.
The tragedy of people caught in the toils of international forces.
4 Wochen später werden die Briten einfach die Wachen abziehen von den Lagern bei Lübeck. Auf Zypern halten sie zu dieser Zeit noch tausende Flüchtlinge in Internierungslagern fest.
Auf jeden Fall hat die Haganah und die vorstaatliche Führung des jüdischen Staates bewusst auch die Weltöffentlichkeit eingesetzt, um diese tragische Affäre in eine Richtung zu lenken, die natürlich dann die Welt für eine Gründung des Staates Israel gewinnen würde.
Im Oktober 1947 spricht der Chef der Jewish Agency vor der UN-Vollversammlung, Moshe Sharet.
The returning Jew passionately believes that he belongs to that country, to that part of the world.
Der heimkehrende Jude glaubt fest daran, dass er in dieses Land gehört, in diesen Teil der Welt.
Es war eine großartige Stimmung. Die Leute waren davon überzeugt, hier beginnt eine neue Zukunft.
Die Gründung eines jüdischen Staates, das war etwas, was es seit 2000 Jahren nicht mehr gab. Und die Möglichkeit sozusagen aus der Asche heraus, im wortwörtlichen Sinne, etwas Neues entstehen zu lassen, war für viele dieser Überlebenden natürlich schon etwas, das sie inspiriert hat, das sie beseelt hat.
Und dann verkündet Großbritanniens Kolonialminister:
British public opinion will permit no more expenditure of life and treasure.
Sein Land will nicht länger das Mandat für Palästina.
Hunderte Sicherheitskräfte hat das Land geopfert und jährlich mehr als 20 Millionen Pfund Sterling für einen Konflikt, der nicht zu lösen ist.
Und so ist der Weg frei für den Exodus in ein unabhängiges Israel. Am 29. November 1947 hält Tel Aviv den Atem an, um zu hören, wie die UNO-Vollversammlung abstimmt über eine Zwei-Staaten-Lösung für Palästina.
A good cross-section of Tel Aviv's population is here tonight, about 20,000 jam-packed in Mogrebi Square.
20,000 Menschen auf dem Mogrebi-Platz vor den Lautsprechern.
Important vote that's now taking place in New York.
Venezuela? Yes. Yemen? No. Yugoslavia? Abstain.
The resolution of the Duck Committee for Palestine was adopted by 33 votes.
33 Ja-Stimmen, 13 Nein.
That's it, ladies and gentlemen. Partition passed.
Der Teilungsplan ist angenommen.
Is this crowd excited? They're starting their horror dances now.
Das ist für die arabische Geschichtsschreibung dann unter dem Namen Nakba, die Katastrophe, eingegangen.
Die 4.500 Menschen von der Exodus aber werden alle nach Israel einwandern, wie sie es wollten. Auch Noah Klieger, der Auschwitz überlebt hat.
Ich habe begriffen auf der Exodus, was ich vorher nur in der Theorie gewusst habe. Es gibt wirklich Idealisten, es gibt wirklich Zionisten.
Im Zeitzeichen erinnerte Uwe Schulz an die letzten Exodus-Flüchtlinge, die am 9. September 1947 in Hamburg landeten. Redaktion Hildegard Schulte.
NDR Info. Wissen, was die Welt bewegt.